Deswegen möchte ich Menschen Mut machen und ihre Ziele bestärken und ihre Visionen zu verfolgen, dass sie nie aufgeben. Ich möchte gern tatsächlich so mit meinem Selbstbewusstsein und meiner Stärke schon eine Art Vorbildfunktion übernehmen. Nichts über uns, ohne uns. Das ist das, was mich sehr intrinsisch motiviert, das auch an andere weiterzugeben. Es geht vor allem auch darum, kreativ zu sein, ne? Neue Möglichkeiten zu finden. Man muss einfach immer wieder verkaufen, dass Barrierefreiheit ein Gewinn für alle ist. Wir brauchen inklusive Kindergärten, wir brauchen inklusive Schulen und wir brauchen Menschen, die im allgemeinen Arbeitsmarkt bereit sind, mutig zu sein, Menschen mit Behinderungen einzustellen.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rollstuhl und Rakete. Mein Name ist Marco Stroh-Diekmann und ich freue mich, dass ihr uns in der kommenden Stunde eure Ohren leiht. Die heutige Sendung ist in jedem Fall etwas Besonderes. Ich habe mich nämlich auf den Weg in unsere Landeshauptstadt nach Hannover gemacht, um dort im niedersächsischen Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung Anne Traut-Grothe in ihrem Büro zu treffen. Frau Grothe hat am 1. März 2024 ihr Amt angetreten und setzt sich seither leidenschaftlich für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Sie ist gebürtige Niedersächsin und hat als Juristin lange Jahre beim Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet, wo sie sich intensiv mit Inklusionsthemen beschäftigt hat. Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr Engagement in verschiedenen Netzwerken machen sie zu einer starken Stimme für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Besonders am Herzen liegt ihr dabei auch die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Förderung einer inklusiven Gesellschaft. Freut euch also auf ein spannendes Gespräch mit einer beeindruckenden Persönlichkeit, die sich unermüdlich für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen einsetzt. Und ich sage moin moin und herzlich willkommen, Frau Grothe, moin.
Ja, dann sag ich mal ein herzliches Moin zurück.
Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf bei Ihnen heute hier im Büro. Und ich würde kurz mit einer Einstiegsfrage starten. Und zwar, durch Ihr Amt haben Sie ja im Tagesgeschäft wahrscheinlich viel Kontakt zu Pressevertretern und mit Zeitungen und vielleicht ja auch zu Radio und Podcast. Sind Sie eigentlich noch nervös, wenn Sie jetzt vor solchen Mikrofonen sitzen?
Wenn ich ehrlich bin, gar nicht.
Gar nicht.
Also, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur meiner Persönlichkeit, dass ich irgendwie das irgendwie so nehme, wie das kommt. Und ich freue mich einfach, dass Sie hier sind und ein herzliches Willkommen, Herr Stroh-Diekmann, an dieser Stelle.
Dankeschön. Frau Grothe, unser Podcast, der heißt ja Rollstuhl und Rakete und zeigt auf dem Logo das Bild eines Rollstuhlfahrers, der ja sehnsüchtig so auf eine NASA-Rakete schaut, die kurz vorm Start ins Weltall steht. Haben Sie auch schon mal von so einem Flug oder der Möglichkeit geträumt, ins All oder in andere Sphären vorzudringen?
Nö. Nee, nie, gar nicht. Nö, nie. Ich bin eine durch und durch Realistin, die irgendwie, auch wenn das als Rollstuhlfahrerin komisch klingt, aber die mit beiden Beinen fest auf der Erde steht und die überhaupt gar keine Lust hat, diese Erde, die sie so schön findet, wieder zu verlassen. Und insofern ist das tatsächlich für mich nie eine Option gewesen, über die ich nachgedacht habe. Aber ich finde es total wichtig, wenn eine Person mit einer Behinderung davon träumt, dann sollte man diesem Traum folgen und dann sollte man auch alles tun, um dem Traum auch näher zu kommen. Und da möchte ich natürlich gerne unterstützen, ne? Also scheinbar Unmögliches ist möglich und das eben auch für Menschen mit Behinderung. Das steht schon ganz oben auf meiner Agenda. Und ich glaube, da gibt's viele, viele tolle Beispiele, wenn Menschen Sachen machen, die ja erstmal nicht denkbar sind. Ich habe einige Projekte geleitet in meinem Leben, die haben wir auch immer genannt, vieles ist möglich.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch ein Credo, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und deswegen möchte ich Menschen Mut machen, mit Behinderungen und ihre Ziele bestärken und ihre Visionen zu verfolgen, dass sie nie aufgeben. Und Inklusion ist nämlich möglich und Inklusion ist ein Menschenrecht. Und deswegen denke ich, wenn Menschen solche Träume haben, dann bitte nicht aufgeben.
Sehr schön. Ja, das fängt ja schon mal gut an hier mit uns beiden. Wir gucken immer ein bisschen in unserem Podcast auch in das private Umfeld, Frau Grote. Und viele Kollegen von uns aus dem Vituswerk oder auch vielleicht Menschen mit Behinderungen, die kennen Sie aus Medien, aus der Presse. Aber man weiß so wenig über den Menschen, der dahinter steckt. Und deswegen würden wir gerne in der ersten Rubrik, die wir haben, so ein bisschen mehr von Ihnen privat kennenlernen und mal in die folgende Rubrik eintauchen.
Vitus privat.
Ja, Frau Grote, uns würde mal interessieren, oder mich würde interessieren, wo kommen Sie her? Wo sind Sie aufgewachsen? Wie war so Ihr Weg bis ins Ministerium hier? Was? Wo kommen Sie genau? Sie sind Niedersächsin, habe ich gerade schon anmoderiert. Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen.
Aber so gerne. Ich komme aus der Nähe von Lüneburg. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, in dem sehr, sehr viel Dynamik herrscht, obwohl es ein ganz so kleiner Ort ist. Ich bin als viertes Kind von vier Kindern groß geworden. Meine Eltern haben ein kleines Gasthaus gehabt.
Ah ja.
Und in diesem Gasthaus haben wir alle eine Rolle gespielt. Wir mussten immer helfen, weil das war jetzt kein Ort, in dem groß viel Geld verdient wurde, sondern wir mussten alle tatsächlich mit ran. Das heißt, auch ich mit Behinderung musste immer mit ran, ob das jetzt Serviettenknicken war, ob das Speisenkarten schreiben war. Aber es war eben auch tatsächlich dadurch sehr gut möglich, dass ich eigentlich nie, ich wurde nie versteckt oder sowas, ne? Sondern mit einer sehr offensichtlichen Behinderung bin ich einfach überall mit dabei gewesen.
Und darf ich da kurz mal einhaken? Na klar. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass Sie mit einer angeborenen Behinderung leben. Mögen Sie kurz ausführen, worum es da geht, weil wir ja ein Podcast sind, die natürlich. Leute hören, genau.
Das stimmt, man sieht es nicht.
Insofern, genau, genau.
Genau, mache ich das sehr gerne. Also ich habe eine Behinderung, die man Atrokryposis nennt.
Ja.
Und das ist im Prinzip etwas, ich erkläre das gerne auch ganz leicht, dass die Gelenke verkrümmt sind. Und die Gelenke sind deswegen verkrümmt, weil die Muskeln sich in der Embryonalentwicklung nicht richtig entwickelt haben, nicht richtig angelegt wurden. Und deswegen haben sich dann eben auch im Laufe der weiteren Embryonalentwicklung die Gelenke verkrümmt. Und deswegen bin ich auf vielerlei Hilfe angewiesen. Zum Beispiel auch, wenn ich außerhalb meines Büros oder außerhalb meiner Wohnung unterwegs bin, bin ich mit einem Elektrorollstuhl unterwegs.
Ist das eine fortschreitende Erkrankung oder eben seit Kindheit an und es bleibt dann auf diesem Stand?
Das ist das Gute. Also ja. Das ist das, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Es ist keine progrediente Erkrankung, also es schreitet nicht fort, sondern es ist statisch, es ist immer so geblieben und ich hoffe, dass ich damit genauso alt werden kann wie jeder andere auch oder jede andere.
Ich würde gerne auf eine Aussage zurückkommen, die Sie gerade schon getätigt haben, und zwar haben Sie gesagt, ich war trotz meiner Behinderung immer mittendrin im Leben. Also ich bin eingesetzt worden. Ich glaube, würde das mal so als These hier veröffentlichen zu sagen, das ist, glaube ich, ein Hauptaugenmerk, auf den junge Familien, wenn sie Menschen mit oder Kinder mit Behinderung haben, achten müssen, ne? Dass die von Anfang an teilhaben können am normalen Leben. War das das, was Sie auch vorangebracht hat in Ihrem Leben?
Absolut. Und ich würde Sie direkt gerne verbessern an der Stelle.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es nicht selber gesagt, aber es geht nicht um trotz der Behinderung, sondern mit der Behinderung.
Ja, ja,
ne?
Okay.
Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen, dass meine Eltern von Anfang an mich so mit allem angenommen haben, mit allen guten, mit allen schlechten Eigenschaften und mich sehr gefördert haben und tatsächlich auch die Behinderung nie als Makel für mich erkennbar war.
Ja.
Also absolut nicht. Und das hat sich dann eben auch so fortgesetzt, dass meine Eltern sehr viel Wert gelegt haben, darauf Wert gelegt haben, dass ich auf eine ganz normale Grundschule gekommen bin in der Nähe. Das war sehr schön. Dann bin ich auch nach Lüneburg, dann später aufs Gymnasium gekommen. Und auch dort war es ganz, ganz wichtig, dass ich hätte sicherlich auch auf eine barrierefreiere Schule gehen können. Aber nein, ich wollte auf die Schule gehen, auf der auch meine Schwester gerade Abitur gemacht hat. Und insofern, die war 8 Jahre älter als ich. Und insofern wurde es dann so organisiert. Das war ein altes wilhelminisches Gebäude mit 4 Stockwerken ohne Aufzüge. Und wir haben es hingekriegt, ne?
Ja,
also
wunderbar.
Beziehungsweise es hat erst der Jahrgang meiner Schwester hat mich getragen, so von Fachraum zu Fachraum. Es wurde darauf geachtet, dass die Klassenräume unten sind, aber die Fachräume waren eben doch oben. Und ja, dann wurde das weiter vererbt von Jahrgang zu Jahrgang, immer so die oberen Jahrgänge, bis dann meine Mitschüler und Mitschülerinnen selbst soweit waren und mich mit einem Treppenstuhl durch die Schule getragen haben. Und das hat natürlich bei vielen, vielen Jahrgängen wirklich viel Eindruck gemacht. Ich höre heute noch die Stimmen meiner Mitschüler oder Mitschülerinnen, wenn wir uns auf Jahrgangstreffen irgendwie sehen oder auch, auch Ältere, die mich dann treffen, die sagen einfach, wie sehr das auch ihr Leben, ihr weiteres Leben beeinflusst hat, zu sehen, was eben alles möglich ist.
Ah ja. Kennen Sie Ausgrenzung als Kind? Also Kinder sind ja oft sehr ehrlich. Auf der einen Seite sagt man, früh einbinden, damit Kinder sehr, oder weil Kinder eben sehr selbstverständlich auch dann mit Menschen mit Behinderung umgehen. Mhm. Auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal sehr hart im Ausdruck und sehr direkt. Mhm. Kennen Sie das?
Ehrlich gesagt gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch ein paar Dinge verdrängt habe. Ich glaube, das tun Menschen auch. Aber ich glaube, ich war auch immer eine attraktive Freundin, weil ich hatte einen Pony zu Hause. Oh. Wir hatten ein Gasthaus zu Hause, wo man sich immer Eis aus der Truhe nehmen konnte. Und all solche Dinge. Also ich war und ich bin, ja, glaube ich, immer sehr lustig gewesen und war irgendwie immer auch, glaube ich, so ein guter Kumpel für viele, sodass ich dieses Gefühl nie hatte. Und ich glaube, das macht mich so psychisch gesund an der Stelle.
Haben wir gehört, Sie haben Grundschule gemacht, Sie sind normal aufs Gymnasium gegangen, haben da auch einen gymnasialen Abschluss gemacht.
Ich habe Abitur gemacht.
Ja. Und dann sind Sie studieren gegangen?
Genau, dann bin ich spazieren gegangen.
Mit Sicherheit auch.
Ich bin studieren gegangen. Genau. Und das war etwas, wofür ich meinen Eltern bis heute sehr, sehr dankbar bin. Sie haben mich auch losgelassen. Sie haben mich an der richtigen Stelle losgelassen. Dann, wie Sie auch Ihre anderen Kinder losgelassen haben zur Ausbildung, ich bin dann nach Marburg gegangen, was ja von Lüneburg eine Weltreise damals war, Ende der 80er Jahre, und habe in Marburg dann angefangen, Jura zu studieren, was ich auch tatsächlich zu Ende gemacht habe, aber auch mein erstes und zweites Staatsexamen in Marburg gemacht. Und ja, das Schöne war eben, dass meine Eltern mich auch loslassen konnten.
Wann sind Sie so politisiert worden? Also, wo ich jetzt gerade Marburg höre, so die Zwischenfrage, das ist ja doch eine Stadt, wo ich so studentenmäßig, ich habe auch Freunde, die da studiert haben, so die da nochmal auch auf den Trichter gekommen sind, sich politisch zu engagieren. Mhm. Hat das Studium auch ein Stück weit mit Ihnen gemacht oder?
Das Studium eigentlich weniger, wenn ich ehrlich bin, aber schon diese besondere Atmosphäre in Marburg, da haben Sie vollkommen recht.
Ja,
also
genau.
Ich bin auch damals in den 80er, ich habe mich nie parteipolitisch engagiert, aber ich war auch mit auf diesen Demos natürlich. Das Biegeneck muss erhalten bleiben. Mhm. Ne? Das war so eine, oder dann war ich irgendwie mal auf einer großen Göttinger Demo, wo ich dann auch einen Farbbeutel auf den Kopf gekriegt habe und all solche Sachen. Ne? Und mein Vater mich im Fernsehen gesehen hat und abends mit mir geschimpft hat, was ich denn da soll. Also solche Sachen habe ich auch gemacht. Aber das war jetzt nie parteipolitisch gewohnt.
Sehr schön. Können Sie sich noch an einen Geruch aus Ihrer Kindheit erinnern?
Absolut. Ich kann mich immer an das mega leckere Essen und die mega tollen Gerüche erinnern, die dadurch entstanden sind, weil meine Mutter war eine begnadete Köchin, die zwischen Hamburg und Hannover bekannt war. Und Essen war bei uns immer ein sehr wichtiges Thema, wo wir als Familie auch immer wieder am Tisch zusammengekommen sind.
Ja. Sie haben einen besonderen Namen, Annetraut, hört man heutzutage nicht mehr ganz. Gibt es da Zusammenhänge mit der Verwandtschaft? Also ich kenne das bei uns aus dem Emsland, dass man dann ältere Namen so ein bisschen hat, weil der Großpapa und so hieß Johann und solche Namen wurden weiter vererbt. Gibt es da eine familiäre Geschichte?
Also ich sollte Stefanie heißen.
Ah, okay.
Und dann haben meine Eltern mich gesehen nach der Geburt und haben gesagt, nee, dieses Kind muss einen besonderen Namen bekommen. Schön. Und Anne hat, glaube ich, meine Schwester mit ausgesucht. Und Traut ist tatsächlich aus dem weiteren Umfeld der Familie dazu gekommen. Genau. Und ich habe auch meine weiteren Namen, ich habe noch drei weitere Namen, sind alle den Patentanten entnommen worden sozusagen.
Gab es einen Spitznamen?
Annie.
Annie,
wurde viel von den Freunden.
Ja, Freundinnen. Sehr schön. Und heute auch noch? Also gibt es Freunde, die heute noch?
Einige tun das noch,
Ah ja, okay, schön. Mich würde interessieren, was ist das, was Ihre Eltern Ihnen beigebracht haben, was Sie heutzutage nicht vergessen? Also wo Sie heute noch drauf zurückschauen und sagen, das waren so Werte, die ich mitbekommen habe für mein Leben.
Genau, ich glaube, eine ganz große Menschenliebe. Und vor allem Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Also in so ein Gasthaus kommen ja ganz unterschiedliche Menschen. Und alle Menschen wurden wirklich gleich behandelt, mit dem gleichen Respekt wurde ihnen begegnet. Und ich glaube, was meine Eltern mir so sehr mitgegeben haben, ist auch das Gefühl, man kann Menschen, so wie sie sind, man kann sie nicht verändern. Man kann nur die eigene Haltung dazu verändern. Und das macht es mir manchmal ein bisschen leichter. Ich kämpfe nicht gegen Windmühlen, sondern ich kämpfe nur an den Stellen, wo es notwendig ist und wo ich merke, Das ist auch nicht respektlos, weil man sollte Menschen nicht verbiegen und nicht verändern.
Ich habe neulich mal gelesen, dass das Kneipensterben auf dem Land auch durchaus ein Verlust ist, denn man sagt so, gute Kneipen waren früher eine Art Psychologen oder Psychologie für viele Besucher, und wenn die dann da waren, dann ging es gar nicht nur darum, eben etwas zu trinken, sondern auch die Gespräche, die viele um Ballast auch erleichtert haben. Also man war irgendwie, der Gastwirt oder die Gastwirtin waren auch bessere Psychologen. Würden Sie dazu zustimmen?
Kann ich ganz, ganz klar zustimmen. Meine Eltern haben dieses Gasthaus schon Anfang der 50er Jahre übernommen. Das heißt, da waren wirklich viele, viele Menschen, die spät aus dem Krieg heimgekehrt waren oder die Alkoholprobleme hatten, wie auch immer. Und ich weiß, wie oft meine Eltern wirklich auch Seelentröster waren.
Nun sagen Sie selber, Sie waren immer mittendrin. Was würden denn heute, wenn wir mal Ihre Freunde oder Kollegen aus dem Umfeld oder auch Ihre Eltern noch fragen könnten, was ist die Anne Traut denn für eine Person? Mit welchen drei Wörtern würden Sie sie heute skizzieren?
Also ich denke, dass ich einen großen Optimismus ausstrahle. Und ich denke, dass ich sehr viel Lebensfreude habe, dass ich einfach dem Leben zugewandt bin. Und dass ich wahrscheinlich auch, und das ist vielleicht auch etwas, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist, aber die Fragen nach der heutigen Beschreibung, dass ich, glaube ich, auch sehr selbstbewusst wirke.
Wenn wir mal so auf Ihr gesamtes Leben gucken, was haben Sie vom Leben gelernt? Sie haben ja verschiedenste Stationen nach dem Studium besucht, lange Jahre am Paul-Ehrlich-Institut. Wenn Sie mal so eine Rückschau halten, wo würden Sie sagen, das ist so das, was ich mitgenommen habe?
Also, was ich wirklich mitgenommen habe, ist, dass Inklusion machbar ist. Das ist zwar ein Ziel, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, woran wir noch lange und viel arbeiten müssen, wo wir viele, viele dicke Bretter noch bohren müssen. Aber was ich für mich selbst einfach in einem kleinen Dorf aufgewachsen erlebt habe, ist, dass so viele Dinge möglich gemacht wurden. Ne? Mit manchmal nur sehr kleinen Veränderungen, wie eine Rampe selbst gebaut, dass ich in alle Häuser reinkomme, oder viele Wohnungen meiner Freunde, die ich besucht habe in der Schulzeit oder in der Studienzeit, da waren automatisch, gab es da immer Strohhalme mit auf dem Tisch, wenn ich da war. Ne? Also es war irgendwie, oder Gabeln, die ein bisschen länger waren oder so. Also es sind so viele kleine Dinge, die die einfach großartig waren. Und damit konnte ich, glaube ich, gut so in die Freundesmenge, auch in die familiäre Menge mit eintauchen, ohne dass die Behinderung immer Thema war. Die war eigentlich tatsächlich erst in der Studienzeit so richtig Thema. Es war vorher, war das Wort Behinderung eigentlich gar nicht in unserem Sprachgebrauch, wenn ich ehrlich bin, weil viele andere Dinge irgendwie wichtig waren. Das führte dann sogar mal so weit, dass eine Freundin mich fragte, im Studium dann allerdings, ob ich mit Joggen komme. Und dann habe ich so den Telefonhörer angeguckt, also sie rief mich an, habe gesagt, nee, also irgendwie nicht. Und dann haben wir drüber gesprochen und haben beide herzlich gelacht Stelle. Ne? Also das ist so etwas, glaube ich, was irgendwie für mich sehr wichtig ist. Wobei ich aber auch nicht jemand bin, und das haben Sie, glaube ich, jetzt auch schon gemerkt, ich negiere das nicht. Ich negiere meine Behinderung nicht. Ich will nicht nivelliert werden, nicht in der Masse auf, ne? Sondern mir ist es dann im Studentenwohnheim eben sehr wichtig geworden, das Thema, weil ich mit vielen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammengewohnt habe und da zum ersten Mal auch mir ein Spiegel vorgehalten wurde an manchen Stellen. Ich aber auch gemerkt habe, dass ich mit meinem Selbstbewusstsein und mit meiner Fröhlichkeit auch anderen Menschen helfen kann, und habe dann zum Beispiel mal eine Zeit lang eine Wohnheimsprecherrolle übernommen oder so. Also mich da so ein bisschen, so wie Sie sagen würden, politisiert, also um das so gegen dem Studentenwerk auch im Prinzip zu akzentuieren, was man für Themen hat, um das mit reinzubringen. Und selbstverständlich will ich es auch nicht nivellieren oder auch nicht wegargumentieren, dass es manchmal wehtut, wenn ich in der Stadt stehe und der Aufzug funktioniert nicht und ich nicht weiterkomme. Ne? Also das ist nicht so, dass ich dann nicht auch fluche und nicht auch sauer bin und nicht auch dann so merke, wie ich so an meine Grenzen stoße. Also das ist schon eine eine Frage, worüber man auch einen Roman schreiben
könnte, ja, absolut,
in der Antwort her. Absolut. Von der Antwort her, genau.
Wir haben es gerade angesprochen, Sie leben selbst mit einer Behinderung. Welche Erfahrungen haben Sie, wenn wir vielleicht auch mal so ein bisschen zurückschauen, so die letzten 20, 30 Jahre, welche Erfahrungen haben Sie so insbesondere, fangen wir mal bei den Kindern an, bis zu den Erwachsenen. Sie, mhm. Auch da könnte man ein Buch schreiben, aber mhm. wie erleben Sie das persönlich so? Hat sich da viel verändert zum Positiven, zum Negativen? Wie würden Sie das sehen?
Ich finde, es hat sich ganz, 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 ganz viel verändert. Also ich selber stoße mit meiner Behinderung immer auf eine ganz große Hilfsbereitschaft. Also das ist einfach toll. Wenn ich Menschen in der Stadt frage, oh, können Sie mal bitte für mich auf den Fahrstuhlknopf drücken? Oder wenn ich meine Kollegin morgens frage, kannst du mir mal die Jacke ausziehen oder so? Also das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, da auch nicht irgendwie belastend zu sein oder so. Und andererseits sogar mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie oft bin ich dann, wenn ich jemanden gefragt habe, ob er mir den auf den Fahrstuhl drückt, fahre ich mit dem irgendwie drei Stockwerke und habe schon ein kleines Gespräch mit der Person sozusagen. Also das ist schon toll, wie das auch Brücken baut, manchmal auch Kommunikationsbrücken baut. Und ja, das gibt mir einerseits Selbstbestimmung, dass ich eben auch fragen kann, dass ich auch mal bitte sagen kann. Und ja, dass ich eben, dass viele Dinge selbst entscheiden kann. Und wie sich's verändert hat tatsächlich, ist wirklich so, wenn ich so an die 70er Jahre zurückblicke, wo ich noch sehr klein bin, habe ich schon gemerkt, wenn wir durch die Stadt gingen, durch Lüneburg, dass so ältere Menschen mich manchmal so ein bisschen komisch oder manchmal auch ein bisschen mitleidig angeguckt haben. Ich konnte das gut wegstecken. Das ist heute nicht mehr so. Also ich habe eher das Gefühl, Menschen mit Behinderungen gehen schon im täglichen Alltagsbild auch mit auf, was ich sehr gut finde. Und es gipfelte irgendwann mal in der Geschichte, dass ein Kind, also bei Kinder gingen eigentlich mit einer tollen Natürlichkeit auch so an mich heran. Und ich hatte neulich eine sehr nette Begegnung im Zug, wo ein Kind mich von oben bis unten anguckte und von unten nach oben. Und ich dachte so, was will dieses Kind jetzt? Und irgendwann habe ich noch gefragt, soll ich dir irgendwas erklären? Und sie so, nee. Und dann platzte es irgendwann aus ihr raus und sie sagte, warum hast du so eine große Zahnlücke vorne?
Es war was ganz anderes. Ja, 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 Kinder.
War toll.
Wunderbar,
war genau. War richtig, richtig toll.
Sehr schön. Frau Grote, wir blicken mal ein bisschen voraus und da würde mich mal interessieren, wir gehen mal so 20, 30 Jahre weiter und Sie gucken so ein bisschen auf Ihre Arbeit zurück. Was möchten Sie irgendwann mal vielleicht gewesen sein oder über sich lesen, über Ihr Schaffen?
Ich möchte gern tatsächlich so mit meinem Selbstbewusstsein und mit an manchen Stellen auch mit meiner Stärke, möchte ich gern schon eine Art Vorbildfunktion übernehmen, um einfach auch zu sagen, hier, das kannst du oder das können sie auch, ne? Und dabei gehört natürlich ganz viel Sensibilisierung dazu, es gehört ganz viel Aufklärung dazu und auch wieder dieses Thema, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist, mit all seinen Ängsten und Sorgen. Ich möchte natürlich dazu beitragen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in ganz, ganz viele Köpfe noch gerät, auch in die Köpfe, wo sie vielleicht noch nicht so etabliert ist. Also das finde ich ganz wichtig. Ich möchte dazu beitragen, dass Barrieren abgebaut werden. Das finde ich wichtig. Tatsächliche Barrieren, aber auch die berühmten Barrieren in den Köpfen. Ja, ich möchte gerne dazu aber auch Projekte ins Leben rufen, also nicht nur in der Theorie bleiben, sondern Menschen zum Beispiel über Inklusionsprojekte in Arbeit und Brot bringen. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Das habe ich auch in den letzten Jahren meiner Tätigkeit in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt im Paul-Ehrlich-Institut viel gemacht. Zum Beispiel möchte ich auch Menschen mit Behinderungen aus Werkstätten begleiten auf ihrem Weg. Also, dass an manchen Stellen auch der Weg geebnet wird auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und sie zum Beispiel stärken, das Budget für Arbeit zu nutzen. Mhm, das ist ja eine tolle Möglichkeit, die es gibt. Und ich glaube, es wird auch mal zu lesen sein, könnte ich mir vorstellen, dass ich manchmal auch unbequem bin. Und dass ich irgendwie, ja, dass ich schon einfach nicht möchte, dass Inklusion ein Feigenblatt in Niedersachsen ist, dass man vor bestimmte Ämter legt, sondern dass diese Ämter eben auch mit Leben gefüllt werden. Und das finde ich total wichtig, dass ich mich für Inklusion immer stark mache und dass ich dort kritisch bin, wo Inklusion noch nicht gelingt, dass ich dort den Finger in die Wunde lege, wo es noch nicht gelingt. Das habe ich auch in meinem Logo verarbeitet, wo es einen Umriss vom Land Niedersachsen gibt, der was aber im Prinzip einen Fingerabdruck darstellt. Und das heißt, ich möchte schon so, wie Sie sagen, was möchte ich irgendwann mal über mich lesen und hören, nett, aber auch manchmal unbequem.
Sehr schön. Ich würde gerne nochmal weiterfragen, wofür nutzen Sie aktuell Ihre Verantwortung beziehungsweise auch Ihre Möglichkeiten hier? Ich sag mal, in so einem Ministerium, da ist man natürlich auch Schaltstelle und wo sagen Sie dann auch manchmal so, das nutze ich jetzt auch mal aus für mich?
Also da gibt es schon viele Netzwerke, mit denen ich kooperiere. Das ist zum einen natürlich die Landesregierung. Inklusion ist ein Querschnittthema. Das bedeutet, ich kann das in alle Ressorts bringen, kann die Belange in vielen Ressorts verankert. Ich arbeite mit Abgeordneten aus dem Landtag zusammen. Einerseits stellen sie mir Fragen, andererseits versuche ich dort Impulse reinzubringen. Dann ganz wichtig, und dabei ist es vielleicht auch ganz spannend, dass ich Juristin bin, wenn es Stellungnahmen zu Gesetzen gibt. Im Moment sind wir gerade an einem spannenden Gesetz, wo wir auch tatsächlich mitsprechen dürfen, dem niedersächsischen Psych-KG. Mhm. Und dann hatten wir im letzten Jahr das Thema niedersächsische Bauordnung. Also das sind Themen, aber auch die Netzwerke, davon sprach ich eben kurz. Ich bin in meiner Rolle, das ist im NBGG, das ist das niedersächsische Behindertengleichstellungsgesetz, bin ich gleichzeitig auch Vorsitzende des LBBR, das ist der Landesbehindertenbeirat, wo quasi alle Vereine, Institutionen, Interessenverbände, Selbsthilfeverbände und so weiter zusammenwirken. Da habe ich den Vorsitz. Ich begleite sehr eng den Niedersächsischen Inklusionsrat. Das sind die ganzen kommunalen Behindertenbeauftragten. Ja, ich berate mit meinem Team. Wir machen und tun und sind, ich bin viel mit Grußworten unterwegs. Ja, das kann man so sagen. Jo.
Frau Gothe, was haben Sie gelernt im Amt, seitdem Sie das jetzt bekleiden, was Sie vorher noch nicht so gut konnten? Gibt es da was, wo Sie sagen, jetzt durch diesen Switch, also von Hessen nach Niedersachsen und in dieses neue Amt, da habe ich durchaus nochmal wieder was gelernt auch?
Ja, spannend finde ich, so viele verschiedene Themen an einem Tag hintereinander geschaltet zu haben und dabei an so vielen verschiedenen Orten zu sein. Ne? Also alleine dieses Reisen durch Hannover an einem Tag auf vielen verschiedenen Orten, das ist schon auch was sehr Neues und was mich oft sehr bewegt, wenn ich dann am Abend nach Hause komme und einfach kaputt bin von so vielen Themen.
Ja. Frau Gothe, nun haben wir gerade drüber gesprochen. Sie waren beim Paul-Ehrlich-Institut, geboren in Lüneburg, dann auch unterschiedliche Stationen, Marburg, Hessen. Jetzt sind Sie wieder in der Landeshauptstadt Hannover. Also jemand, eine Reisende im besten Sinne. Was ist Heimat für Sie?
Heimat sind tatsächlich die Menschen, mit denen ich zusammen lebe. Mein Mann ist Heimat für mich, meine Freunde ist Heimat für mich, meine Familie ist Heimat für mich. Aber ich habe tatsächlich auch, ich glaube sogar erst wirklich durch den Tod meiner Eltern gelernt, dass Heimat auch mein Elternhaus ist. Mein Elternhaus, aus dem ich stamme, was meine Schwester und ich jetzt übernommen haben. Also das ist wirklich auch an einen Ort gebunden, an einen kleinen Ort, romantisch in der Lüneburger Heide.
Das heißt, Sie kommen auch immer gerne wieder nach Hause?
Ich fahre fast jedes Wochenende auch schön. Von der großen Stadt Hannover in das kleine in den kleinen Ort in der Lüneburger Heide.
Sehr schön.
Das ist ein wirkliches Nachhausekommen, aber als oberste Beziehung Heimat ist für mich wirklich die Beziehung zu Menschen, die Beziehung zu meinen Lieblingsmenschen.
Das wollen wir so stehen lassen. Das kann man nicht besser beenden, Frau Gothe. Und deswegen würde ich gerne zur nächsten Rubrik kommen. Und zwar eine Rubrik, die ein bisschen spielerisch, wo wir noch mal ein bisschen tiefer in Ihr Privatleben eintauchen wollen. Und zwar die Rubrik Entweder oder.
Entweder oder.
So, jetzt wollen wir Ihnen mal auf den Zahn fühlen und da fangen wir mit ganz einfachen Fragen an und ich hätte gerne, dass Sie mir immer eine Antwort nennen, vielleicht auch noch, warum das dann so ist und wir steigen mal ein, wir haben beide hier so große Pötte vor uns stehen, Kaffee oder Tee?
Auf jeden Fall Tee.
Auf jeden Fall Tee?
Tee mit Milch.
Ah ja, richtig klassisch Ostfriesisch.
Richtig klassisch Ostfriesisch, wobei ich jetzt zu Ostfriesland keine näheren Beziehungen habe, außer dass es ein tolles Urlaubsland ist.
Ah ja, okay. Aber. Wunderbar, schön. Dann wollte ich von Ihnen mal wissen, sind Sie ein ordentlicher Mensch oder ein chaotischer? Man sagt ja so schön, das Genie beherrscht das Chaos. Wie sieht's bei Frau Grote aus?
Also dann bin ich wenig Genie, weil ich bin sehr ordentlich, tatsächlich sehr ordentlich, manchmal auch ein bisschen anstrengend ordentlich sogar. Ja, ordentlich.
Hat das, darf ich kurz fragen, hat das etwas mit Ihrer Behinderung auch zu tun? Also absolut. weil Menschen mit Behinderung, gerade auch mit einer Körperbehinderung, da können ja, wenn es chaotisch ist, auch schnell mal Barrieren auftreten dadurch.
Genau, also sehr gut beobachtet, sehr empathisch beobachtet. Ich glaube aber noch mehr hat es mit meinem Sternzeichen zu tun. Ich bin Jungfrau. Die sind
Frau Grote, da sind wir beisammen. Ich bin auch Jungfrau.
Sehen Sie, also ich bin als sehr ordentlich verschrien. Aber in der Tat ist es natürlich auch so, wenn ich an meinem Schreibtisch 2 Millionen Sachen liegen habe, ich muss da rankommen können.
Ah ja, okay, ja klar.
Und deswegen bin ich sehr, ja tatsächlich sehr ordentlich.
Sehr schön. Sind Sie eine Frühaufsteherin oder eher eine Nachteule?
Total schwere Frage, weil ich bin beides.
Ah, okay.
Also ich wache morgens auf und bin total gut gelaunt, auch zum Leidwesen meiner Umgebung oft, weil ich wirklich auch gleich sehr laut und sehr fröhlich bin und ich komme abends nicht ins Bett.
Ah,
also
okay.
Ich bin irgendwie beides.
Sind Sie jemand, der über Tag kreativ ist? Oder also ich habe das so, ich werde eigentlich eher in den späteren Stunden eher kreativ und kann dann auch, ich mache sehr viel Musik und kann dann unglaublich bis nachts 2-3 Uhr auch Musik machen und bin dann sehr kreativ. Wie ist das bei Ihnen?
Bin ich auch abends.
Ja,
also,
abends.
Aber auch morgens.
Ja.
Also insofern kann ich da tatsächlich auch keine Unterscheidung machen an der Stelle.
Sind Sie ein Herz- oder ein Kopfmensch?
Ich bin beides.
Auch beides?
Ich glaube, ich bin schon auch von meiner Vita her und so weiter wirklich ein Herzmensch, aber wenn man Juristin ist, dann ist man immer am Subsumieren, dann ist man immer am Analysieren und deswegen, ich glaube, auch da bin ich beides tatsächlich.
Schön. Sind Sie jemand, der klassisch ein Buch in die Hand nimmt, also noch klassisch Papier in die Hand nimmt oder sind Sie jemand, der gerne hört, also Radio oder jetzt eben Podcast, das was wir gerade auch produzieren?
Also ich lese wahnsinnig gerne und ich lese wahnsinnig gerne richtig klassische Bücher, die man noch so blättert und so weiter.
Ja.
Und ich höre aber auch dabei, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Hobbys ausübe oder so, höre ich mega gerne Radio.
Ah ja, okay. Also auch beides ein Stück weit. Kann man nicht ausschließen. Genau. Dann nochmal die Frage. Es ist gerade sehr kalt. In den nächsten Tagen soll schneien in Hannover. Ich habe heute Morgen auch schon gefroren auf dem Parkplatz. Mhm. Sind Sie eher ein Sommer- oder ein Wintermensch?
Sommer.
Sommer. Auf jeden Fall.
Sommer, ohne Kompromisse. Sommer und Frühling.
Gibt es da Erinnerungen an die Lüneburger Heide? Also an Sommer, an klassische Sommer in der Lüneburger Heide?
Ja, tatsächlich. Wir wurden morgens dann ganz oft in den Sommerferien einfach in das naheliegende Freibad gebracht irgendwie mit Freunden. Und da haben wir dann den ganzen Tag im Freibad verbracht und sind abends um 6 wieder abgeholt worden. Da waren keine Erwachsenen um uns rum, da war keine Sicherheit um uns rum, sondern hier einfach Wasser und Schwimmen und Sonne und Hitze.
Ich möchte jetzt Sonne haben. Dann die Frage, Kino oder Theater?
Theater.
Kulturliebende?
Theater, unbedingt.
Ja.
Unbedingt.
Und lieben Sie da eher das lustige Schauspiel oder auch dramatische und eher nachdenkliche Stücke?
Tatsächlich eher dramatisch und nachdenklich.
Ja. Ah, ja, okay.
Also ich war gerade jetzt am Donnerstag in einer wunderbaren Generalprobe in Lüneburg und bin noch total beseelt.
Ah, wunderbar. Schön. Dann sind Sie eine Tierliebhaberin. Da die Frage, Hund oder Katze?
Pferd.
Pferd. Haben Sie selber noch Pferde jetzt?
Nein, jetzt nicht. Aber als Kind hatte ich eben Pony oder 2 Ponys hintereinander sogar. Und also ich finde Hunde auch toll und ich finde Katzen großartig, freiliebend, aber Pferde.
Sehr schön. Wenn es dann in den Urlaub geht, eher in die Berge oder ans Meer?
Meer.
Ja, das hätte ich jetzt auch erwartet, wenn man in Lüneburg lebt, genau. Geht mir auch so. Dann die Frage, kochen Sie gerne oder gehen Sie lieber essen?
Essen gehen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Also nichts machen, nichts arbeiten, nichts aufräumen hinterher.
Ja. Kann Ihr Mann kochen?
Ja, das kann er ganz gut.
Kann er ganz gut?
Ja.
Ah ja, wunderbar. Ja. Mein Vater, der ließ immer Wasser anbrennen.
Okay.
Der war wirklich, also der konnte das überhaupt nicht. Ich bin aber auch, man sieht es ja auch, ein leidenschaftlicher Koch. Ja. Genau. Sehr schön.
Sehr gut.
Aber ich kann auch sehr gut essen gehen, genau. Dann nochmal die Frage, wir haben gerade über Bücher gesprochen, aber ich glaube, das haben Sie dann schon beantwortet. Heutzutage gibt es ja normale Bücher, aber es gibt auch die E-Books. Mhm. Sind Sie da auch, dass Sie sich digitalem widmen oder eher klassisch?
Also ich habe so ein Kindle, wie jeder zu Hause ja. hat, irgendwie wahrscheinlich, aber ich mag tatsächlich wirklich lieber haptisch die Blätter umblättern. Ja.
Dann haben wir ja auch die Frage Digitalisierung. Jeder nutzt WhatsApp gerade oder gehören Sie klassisch noch zu der Person, die telefoniert?
Ich telefoniere wahnsinnig gerne. Ja. Am Wochenende stundenlang mit Freundinnen, das finde ich großartig.
Sehr gut. Dann würde mich interessieren, sind Sie eher traditionell unterwegs oder modern?
Modern.
Modern. Ja, wunderbar. Dann hier im Büro, Teamarbeit oder Einzelarbeit?
Müssen ja eigentlich eher andere um mich herum beurteilen, denke ich. Aber ich würde mich selber eher als Teamarbeiterin sehen.
Sehr schön. Dann die Frage, ignorieren oder diskutieren?
Also wenn wir jetzt schon so eine 20 Minuten hier im Gespräch sind, dürfen Sie diese Frage gar nicht mehr stellen.
Eigentlich haben Sie
diskutieren,
recht.
Diskutieren, ne?
Ja, eigentlich haben Sie recht. Wie erleben Sie das so in der Begegnung mit Menschen? Also das ist ja auch etwas, das gerade jetzt in der Vorbereitung auf die Bundestagswahl doch stark wieder in Frage gestellt wird, dass viele Politiker sagen, wir diskutieren viel zu wenig. Wir kommen zu wenig miteinander ins Gespräch. Es gibt oft nur noch Schwarz und Weiß und uns fehlt die Auseinandersetzung. Erleben Sie das auch so?
Ja.
Ja.
Ich erlebe das auch so. Also ich erlebe das nicht im Freundeskreis und auch nicht im familiären Umfeld. Da diskutieren wir alle unglaublich viel und ich glaube noch nie so viel wie in den letzten Wochen und Monaten, weil uns die Verrohung alle sehr beschäftigt. Mhm. Aber insgesamt hat unsere Streitkultur tatsächlich also groteske Züge angenommen teilweise. Ne?
Und da also, sagen Sie auch eigentlich mehr Diskussion und
auf
mehr
jeden Fall. Auseinander- mehr inhaltliche Diskussion
ja.
vor allem.
Ja, ja. Dann würde mich interessieren, sind Sie jemand, der Dinge gut plant und vorausdenkt oder sind Sie eher jemand, der spontan aus dem Bauch handelt?
Zum Leidwesen meiner Umgebung bin ich sehr spontan.
Ja, sehr gut. Kommt mir entgegen. Dann wäre meine Frage Kunst oder Wissenschaft, aber wahrscheinlich lässt sich das auch nicht so einfach zu beantworten. Doch?
Doch, ich bin also Kunst, auf jeden Fall.
Ja.
Ne, nicht aktiv, aber passiv.
Ja.
Also ich gehe tausendmal lieber in ein Museum, in dem Kunstwerke hängen, als ich in ein naturwissenschaftliches Museum gehen würde.
Wunderbar. Und eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar auch das, immer mehr Digitalisierung. Da würde mich interessieren, seit Corona ja ganz besonders auf dem Vormarsch Online-Meetings. Wie halten Sie das damit? Halten Sie das für eine gute Erfindung oder sagen Sie, nee, persönliche Treffen finde ich doch besser?
Ich finde persönliche Treffen toll. Immer, weil man einfach diese wirklich wunderbare Begegnung mit Menschen dann hat. Aber ich finde Online-Meetings gerade für Menschen mit Behinderungen eine so große Chance.
Ja.
Und wenn man es dann schafft, mit diesen Kacheln, die man dann in irgendwelchen Videoschalten vor sich sieht, auch wirklich einen persönlichen Austausch hinzukriegen, dann ist das toll. Und mir hat man immer gesagt, auch am Anfang der Corona-Zeit schon, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, würde es gar keinen großen Unterschied machen.
Sehr schön. Ja, dann wollen wir es dabei belassen. Vielen Dank für Ihre Einblicke in Ihr privates Leben. Sehr schön. Und jetzt würden wir gerne zu inhaltlichen Themen kommen, und zwar zu Ihrer Aufgabe als Landesbeauftragte in der nächsten Rubrik.
Nachgefragt.
Ja, Frau Grote, Sie sind Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Vielleicht können Sie unsere Hörer mal so ein bisschen mitnehmen und erklären, was genau macht denn eigentlich eine Landesbeauftragte und was sind die Themen, die Sie so im Blick haben?
Also um die Frage zu beantworten, bräuchte ich jetzt eigentlich schon die ganze Stunde, die wir irgendwie zur Verfügung haben. Aber ich würde es versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, dass die Aufgaben gesetzlich definiert sind. Und zwar im niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz, im Paragraphen 11. Das heißt, die Ziele, die in dem Gesetz drin stehen, in Richtung Selbstbestimmung, in Richtung Inklusion und so weiter, diese Ziele, die soll ich und möchte ich helfen zu verwirklichen. Das heißt, es geht um Kooperationen mit der Politik, mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mit der Praxis, mit Verbänden, mit Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderung, mit der Verwaltung und vieles mehr. Also das sind so die Themen, die ja erstmal auch im Gesetz drinstehen. Und dann, ich glaube, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ist es mir einfach total wichtig, dass Inklusion als Querschnittsaufgabe verstanden wird. Das heißt, ressortübergreifend müssen alle Lebensbereiche von Inklusion durchzogen werden. Und da geht es eben um alles, ne? Um Politik, um Bauen und Wohnen, um Bildung, um Beruf und Arbeit, Mobilität, Verkehr, Freizeit, Sport, Kultur, Familie, Gesundheit, Forschung, Digitalisierung. Also, ne? Das sind eben Themen. Und ja, wie mache ich das oder wie komme ich mit meinen Netzwerken weiter, beziehungsweise wie erreiche ich viele Menschen? Das sicherlich auf ganz unterschiedliche Weise. Zum Beispiel, dass ich Reden halte, dass ich bei Podiumsdiskussionen dabei bin, dass wir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von unserem Arbeitsstab aus machen, dass wir aber auch eigene Veranstaltungen und Fachtage ausrichten, dass wir Stellungnahmen schreiben, dass ich Netzwerke pflege. Ja, das sind so die ganz wesentlichen Dinge, dass ich auch versuche, Anfragen zu beantworten von Bürgern und Bürgerinnen, die an mich herangetragen werden. Ja, das sind all die Themen.
Können Sie uns mal mitnehmen, so wie sieht so eine typische Woche oder so ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus? Sie haben gerade gesagt, Sie stehen meist früh auf. Wie geht's dann weiter?
Also tatsächlich sitze ich morgens um 7 am Schreibtisch und checke erstmal so alle Mails, was reinkommt und was auch am Abend manchmal noch reingekommen ist und versuche so die wesentlichen Dinge zu priorisieren. Dann setze ich mich meistens in die Östra und fahre dann irgendwann her, bin dann so, weiß nicht, 8:30, 8:45 hier und dann wird's bunt. Dann kommen nämlich Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, zum Beispiel ich soll ein Radiostatement abgeben mittags um 12, ganz spontan. Das heißt, es müssen Dinge irgendwie ja nochmal neu überlegt werden. Es muss neu priorisiert werden. Und dann passieren genau diese Dinge, die von denen ich eben berichtet habe. Wir bereiten Stellungnahmen vor. Wir sprechen über Reden, die gehalten werden müssen. Oft hilft mir mein Arbeitsstab dabei, Reden zu formulieren und ich mache dann den Feinschliff dafür. Es gibt 1000 Dinge, die anliegen, 1000 verschiedene, unterschiedliche Herausforderungen. Wir bereiten Fachtage vor, wir haben Besucher, also ne, und dann ja, wackel ich irgendwann abends wieder nach Hause, meistens ziemlich müde und dann geht nochmal ein wichtiger Part los zu Hause, dass ich nochmal sichte, dass ich nochmal priorisiere, dass ich schreibe, denn in dem normalen Tagesgeschäft oft kommt man gar nicht dazu, die Dinge zum Beispiel schriftlich zu bearbeiten. Das mache ich dann meistens abends, wenn es ruhiger ist.
Genau. Mich würde interessieren, wir haben es angesprochen, Sie haben selbst eine Behinderung, Sie agieren über einen Rollstuhl auch. Welche Herausforderungen begegnen in Ihrer alltäglichen Arbeit? Sie haben gerade gesagt, Sie sind oftmals an vielen unterschiedlichen Orten. Erleben Sie da noch Barrieren? Oder, also ich könnte mir vorstellen, dass das ja des Öfteren auch mal eine Problematik wird, oder?
Selbstverständlich passiert das. Ja. Ne? Also der berühmte Aufzug, der nicht funktioniert und ich bin irgendwie, weil ich so bin, wie ich bin, spät dran irgendwie und habe das nicht mitgerechnet, dass ich vielleicht noch 3 Stationen weiterfahren muss, um dann einen Aufzug zu finden, mit dem ich auf ein anderes Gleis kann, um dann wieder zurückzufahren, ne? Zum Beispiel. Das ist so eine typische Thematik. Damit läuft man manchmal Gefahr, Züge nicht zu erreichen, Termine nicht so pünktlich zu wahrnehmen zu können. Also gibt schon Dinge, die anstrengend sind. Oder ich bin auf irgendeiner Bühne und das ist eine Rampe, die eigentlich gar nicht funktioniert, weil die viel zu steil ist oder schräg dran gebaut ist oder so. Also da gibt es
vielerlei. Agieren Sie im Nachgang und gehen solchen Sachen nach? Also ich sag mal, gerade wenn es so Kultureinrichtungen sind, die zum Beispiel aus der Öffentlichkeit kommen, dass Sie dann auch nochmal selber sich dahinter klemmen und sagen, das muss sich ändern?
Also das Schöne ist ja, dass das meistens Menschen sind, die dort in diesen Veranstaltungen agieren, die dann selbst handeln.
Ja, okay.
Also
brauchen Sie nicht mehr hinterher.
Nee, ich würde es aber auch jederzeit machen, aber oft ist da schon ganz viel Offenheit, die mir dann entgegenkommt, der hat.
Frau Grote, mich würde interessieren, welche Projekte oder Initiativen liegen Ihnen besonders am Herzen? Ich höre so raus, das große Thema Inklusion ist Ihr Thema. Gibt es weitere Themen? So, was ist das, wo Sie sagen, ja, schon auch eine Herzensangelegenheit?
Wichtig ist mir das Thema Arbeit. Also ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Arbeit einfach einen so hohen Stellenwert hat, dass ich glaube, dass viele Hürden auch abgebaut werden, wenn man dieses tägliche Miteinander hat bei der Arbeit, Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten zusammen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema für mich, Menschen in Arbeit und Brot zu bringen. Aber dazu bedarf es eben auch Voraussetzungen. Das heißt, das Thema Bildung ist da sofort inkludiert, denn wenn wir keine gleichen Bildungschancen haben, dann haben wir auch keine gleichen Chancen auf eine gute Arbeitsteilung auch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Und dazu wiederum muss es Eltern oder bedarf es Eltern, die ihr Kind zum Beispiel auch in inklusive Kitas oder Kindergärten oder Schulen schicken, um dieses ganze Thema sozusagen von Anfang an mitzudenken. Das heißt, Arbeit und Bildung ja, aber dazu eben gleichzeitig genauso wichtig das Thema Bewusstseinsbildung.
Mhm. Glauben Sie, dass Eltern da vielleicht die Kinder aus so einem eigenen Schutz heraus doch eher in beschützende Maßnahmen stecken, so wenn man guckt? Also ich höre so ein bisschen daraus zu sagen, es braucht auch den Mut, diesen Schritt zu gehen und nicht immer zu sagen, naja, vielleicht ist eine heilpädagogische Einrichtung oder auch eine geschützte Werkstatt so der Weg.
Ich hoffe sehr, 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 dass ich mit der Angst, die mich manchmal umtreibt, dass ich damit nicht recht habe. Also was ich so erlebe, ist einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie sehr Eltern ihre Kinder beschützen. Und das finde ich einerseits toll, aber andererseits auch mega anstrengend, weil ich glaube, Eltern müssen sehr früh lernen, auch loszulassen, ihre Kinder alleine zur Schule laufen zu lassen zum Beispiel. Also in Gruppen natürlich. Ne? Oder diese SUV-Eltern, die ihre Kinder irgendwie da tagtäglich bei der Grundschule abliefern und so, weil ich glaube, sie machen sie dadurch stark. Ja. Sie gehen natürlich dadurch auch Risiken ein. Aber das ist eben das Thema, warum dann auch Menschen mit und ohne Behinderung unbefangen miteinander leben können, weil nicht die ganze Zeit Elternteile zerren.
Ja. Und das haben Sie ja in Ihrer eigenen Vita erlebt. Genau, das hat Sie ja so weit gebracht ja auch. Frau Gothe, wir haben unseren Podcast ja eben Rollstuhl und Rakete genannt. Und da würde mich mal interessieren, wo sind Sie eigentlich Rakete im Alltag, wenn man so Ihre Themen sieht?
Naja, also ich bin dabei bestimmt Rakete, wenn es mir darum geht, so diese Projekte und Initiativen, die Sie auch gerade ansprachen, voranzutreiben. Also da, Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, da bin ich sehr, sehr, vehement dabei, auch das voranzutreiben. Also ich versuche gerade eine Beschäftigungsinitiative in Niedersachsen auf den Weg zu bringen, wo es eben darum geht, dass Menschen mit Behinderungen in der Landesverwaltung andocken. Da bin ich gerade sehr intensiv dabei, das voranzutreiben und habe da schon auch tolle Erfolge erzielt. Da freue ich mich wahnsinnig drüber, genau wie das Projekt Inklusive Bildung, wo es eben darum geht, Menschen aus Werkstätten zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, über dieses Projekt an einer Hochschule ausgebildet zu werden, um dann als Botschafter für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Anschluss eingesetzt zu werden. Ja. Also das sind so Dinge, die mich sehr umtreiben. Und ich glaube, das ist das, was mich manchmal dann vielleicht zur Rakete macht, wobei ich den Ausdruck so ein bisschen schräg finde.
Ja, genau. Also haben wir ja wegen unserem Logo, genau.
Genau, ja, klar. Genau, also ganz wichtig ist mir die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention auf jeder Ebene. Da bin ich, glaube ich, auch Rakete an der Stelle. Wenn es eben darum geht, mich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einzusetzen und mich stark zu machen, zum Beispiel auch für die Demokratie, ist im Moment ja eine ganz wichtige Sache. Der Herr Dusel, der Bundesbehindertenbeauftragte, der sagt, dass Demokratie Inklusion bedeutet oder dass Demokratie Inklusion braucht. Und auch da bin ich im Moment wirklich sehr hinterher, um viele zu sensibilisieren, zum Beispiel zur Wahl zu gehen, um Menschen, um die Informationen Menschen mit und ohne Behinderungen zugänglich zu machen, die sie brauchen, um eine autonome, selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können, zum Beispiel.
Wie stellen Sie sicher, dass die Stimmen von Menschen mit Behinderungen so, die sich an Sie wenden, dann auch politisch gehört werden?
Naja, indem ich schon die den Leitgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention selbst auch lebe. Das kann ich natürlich dadurch machen, dass ich in Gremien bin und damit Menschen und mit und ohne Behinderungen sozusagen und ihre Interessenvertretungen beteilige, aktiv beteilige, um sie sozusagen, um ihnen eine Stimme zu geben, um ihnen Gehör zu schenken auch. Mhm. Das heißt, auch zum Beispiel bei Verbandsbeteiligungen und bei Gesetzesvorhaben, dass ich die Dinge, die mir zur Verfügung gestellt werden, dass ich die an die entsprechenden Verbände weiterleite zum Beispiel. Also all das sind Themen, die ich sehr, sehr wichtig finde.
Nun ist es ja so, die UN ist da nicht so ganz zufrieden mit Deutschland. Wie sehen Sie uns in Niedersachsen aufgestellt? Es gibt noch was zu tun.
Es gibt einiges zu tun. Also die UN hat ja vor 2 Jahren, 2023, in den abschließenden Bemerkungen zu einer Staatenberichtsprüfung Deutschland sehr scharf kritisiert, auch zum Thema Deinstitutionalisierung, dass das nicht weit genug vorangetrieben wird, zum Thema Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich glaube, Niedersachsen ist da nicht weiter zurück als andere Bundesländer oder so, überhaupt nicht. Aber wir müssen verdammt aufpassen. Ne? Wir müssen aufpassen, dass wir, und da spreche ich nicht nur für Niedersachsen, sondern für ganz Deutschland, dass unsere Gesellschaft nicht so verroht, dass die Themen dann einfach in den Köpfen der Menschen so weit an Priorität verlieren, dass man sie nicht mehr mitdenkt oder dass man sagt, ganz oberflächlich betrachtet, wir haben doch Inklusion schon erreicht, was wollt ihr denn eigentlich? So weit sind wir noch lange nicht.
Mhm. Wir stellen fest in ganz Deutschland, dass das Thema Ehrenamt so in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Wir stellen in unserer eigenen Einrichtung fest, Angehörigenarbeit, so die Angehörigen ziehen sich mehr und mehr zurück. So, für mich wäre nochmal interessant, Frau Grote, wie können Bürger oder auch unsere Angehörigen Sie unterstützen oder welche Möglichkeiten gibt es, auf nicht nur Missstände, aber auch auf Themen aufmerksam zu machen, die sie dann auch mitnehmen können?
Auch da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass sich Menschen mit Behinderungen auch im Ehrenamt engagieren. Mhm. Also auch da nehme ich meine Mitmenschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, in die Pflicht, Dinge da mitzumischen und auch dort die Belange von Inklusion mit einzubringen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ob ich jetzt in meinem kleinen Dorfverein an einer Stelle mal den Finger in die Wunde lege oder ob ich es bei den Feuerwehren mache oder was auch immer. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Thema Inklusion auch im Ehrenamt zum Beispiel sehr gelebt wird.
Mhm. Sie vertreten das leidenschaftlich. Das merkt man, wenn man über Inklusion spricht. Wenn man so in die Praxis guckt, dann gibt es viele Schulen und Eltern und Kunden, die sagen, die immer davon sprechen, Inklusion ist gescheitert oder das ist so. Wie kann das sein? Also woran kann das liegen und warum haben Sie auch nach so vielen Jahren immer noch die Hoffnung, dass sich das zu einem Guten wendet? Und weil Sie sagen, ich bin davon überzeugt, dass Inklusion gelingen kann.
Ich glaube, es geht gar nicht ohne Inklusion. Ne? Betrachten wir mal den Bereich der Arbeit. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Wir brauchen alle Menschen mit und ohne Behinderungen, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, das wird sich einfach so weiterziehen, auch wenn man in andere Bereiche guckt. Also keinesfalls ist Inklusion gescheitert. Dem würde ich nie zustimmen, sondern wir haben noch einen langen Weg vor uns. Mhm. Und da müssen wir was tun. Da müssen wir Eltern mitnehmen. Also es ist einfach ignorant, so etwas zu sagen.
Mhm. Wenn wir mal in unsere eigene Einrichtung gucken, ich arbeite ja bei Vitus. In der öffentlichen Diskussion gibt es ja auch Stimmen, die sagen, beschützende Werkstätten oder auch so dieses gesamte System, eigentlich müsste man das überflüssig machen und also die Menschen sind zu inkludieren, mhm, oder sind auch in die öffentlichen Einrichtungen beziehungsweise in normale Industriebetriebe zu integrieren. So, halten Sie das für realistisch? Weil, wenn wir insbesondere mal in den Bereich der schwerst mehrfach behinderten Menschen gucken, mhm, und so, scheint mir das wenig ausgegoren, solche Ideen. Wie sehen Sie das?
Naja, am Ende des Tages sagt es die UN-Behindertenrechtskonvention. Ja, genau. Am Ende des Tages ist das ein Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention, nämlich zu deinstitutionalisieren. Und ich glaube auch nicht, dass man da mit dem Hammer draufschlagen, mhm, muss und jetzt Strukturen irgendwie zerschlagen sollte oder so. Aber ich denke, dass sich sowohl die Werkstätten als auch Schulen und so weiter auf den Weg machen sollen, Stück für Stück den Geist der UN-Behindertenrechtskonvention zu etablieren und im täglichen Miteinander und zu respektieren, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel etwas anderes für ihr Leben wollen und dass man ihnen dann auch hilft, sich aus dem System zu lösen. Andererseits gibt es natürlich Menschen, für die das Heimat bedeutet, die auch dort versorgt werden. Auch das muss man respektieren. Aber wichtig ist, es einfach offen zu sein für einen Transformationsprozess, der einfach gelingen muss.
Ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie durchaus auch, ich will jetzt nicht sagen, den Finger in die Wunde legen, aber auch nochmal so die Einrichtungen in die Verpflichtung nehmen wollen, sich da ein Stück weit mehr zu öffnen. Ist da zu wenig gekommen in den letzten Jahren?
Selbstverständlich lege ich da den Finger in die Wunde und sage, ja klar müsst ihr euch öffnen, aber vorsichtig, ne? Und nicht irgendwie mit Brachialgewalt und niemand soll verletzt werden in diesem Prozess. Aber ich glaube, auch da muss tatsächlich mehr geschehen. Es muss mehr das Thema Selbstbestimmung in den Vordergrund gestellt werden. Also mich würde es zum Beispiel mal interessieren, wenn man so eine Umfrage macht in einer Werkstatt, wie die denn ausgehen würde von den Werkstattbeschäftigten selbst.
Ja.
Einfach mal als,
stimmt, als kleines, Anregung.
Als kleine Anregung.
Nehme ich mit. Nehme ich mit, sehr gerne. Frau Grote, Sie haben es gerade angesprochen, wir stehen kurz vor einer Bundestagswahl und mich würde interessieren, wie beeinflusst die aktuelle politische Diskussion mit Blick auf die Bundestagswahl eben Ihre Arbeit als Landesbeauftragte? Also man stellt ja durchaus fest, wir haben riesige Themen auf der Welt, egal der Krieg in der Ukraine, Gaza, wir haben in Deutschland gerade wirtschaftlich wirklich große Probleme. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so auch die Themen von Menschen mit Behinderungen, dass das an Gewicht verliert. Nehmen Sie das auch wahr und wie schaffen Sie das so in diesen Diskussionen, die gerade sehr wirtschaftlich geprägt sind, weiterhin den Finger oben zu halten und zu sagen, hey, wir sind auch noch hier.
Also ich nehme das mit Erschrecken wahr, tatsächlich auch, und ich erlebe auch sehr, dass das um mich herum der Ton sehr, sehr viel rauer und auch sehr, sehr viel roher wird. Das finde ich ganz, ganz erschreckend, gerade im Hinblick auf die aktuelle politische Diskussion. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, ganz sensibel mit Themen umzugehen. Ich bin zum Beispiel heute Nachmittag bei einem runden Tisch eingeladen, der nannte sich vorher Integration in die Arbeit. Wirklich hochrangig besetzt. Da habe ich erstmal darum gebeten, dass dieser Tisch Inklusion genannt wird. Und ich habe Freitag eine positive Rückmeldung bekommen.
Ach, wie schön.
Also das sind kleine Bausteine, das sind keine großen Bausteine, aber ich glaube, wichtig ist, weiter zu sensibilisieren und einfach ja mit viel, viel Kraft und mit viel Zeitaufwand das Thema voranzutreiben und nicht irgendwie sich zurückzuziehen, sondern eher die Gegenbewegung zu erzeugen.
Aha,
und damit viele Menschen mitnehmen.
Steter Tropfen.
Ja,
genau.
Absolut.
Was glauben Sie, welche Auswirkungen haben die aktuellen wirtschaftlichen Krisen so in Deutschland, vielleicht auch auf der Welt mittelfristig auf die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen?
Ich glaube schon, dass es Auswirkungen haben wird. Und ich glaube, dass das Thema Familie wieder viel, viel mehr in den Fokus rücken wird in den nächsten Jahren. Weil ich denke, dass die finanziellen Herausforderungen das manchmal gar nicht möglich machen, dass immer weiter ausgeteilt wird. Ne? Es muss umverteilt werden und ich glaube, dass die Familien wieder einen stärkeren Stellenwert einnehmen müssen.
Ja, absolut. Es ist ja so, dass auch die Herausforderungen, die wir aktuell haben, dazu führen, dass es einfach weniger Finanzmittel gibt, auch vielleicht für Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Und Ihr Thema ist ja auch so Barrierefreiheit. Wie bewältigen wir so ein Thema in Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel?
Also erstmal die gute Nachricht, wir haben seit einigen Monaten in Niedersachsen ein neues Landeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit.
Oh.
Das ist hier in meinem Arbeitsstab mit angesiedelt und ich freue mich unglaublich, weil wir dadurch natürlich kreative Ideen freisetzen können, weil wir dadurch Barrierefreiheit auch in den Fokus rücken können von vielen Veranstaltungen zum Beispiel. Und auch da geht es nicht immer nur darum, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, sondern es geht vor allem auch darum, kreativ zu sein, ne? Neue Möglichkeiten zu finden. Aber eben auch nicht nur, wenn man an die klassische Rampe denkt, sondern wenn man auch an den Bereich der unterstützten Kommunikation denkt, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, eine Stimme zu haben für das, was ihnen wichtig ist. Ne? Also Barrierefreiheit ist eben nicht nur das, was sozusagen in der Definition, was man zum Beispiel im NBBG oder auch im BBG, also in dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz findet, sondern es ist eben so viel mehr. Es ist eben Gewinn für alle. Man muss einfach immer wieder verkaufen, und das ist nicht nur ein Verkauf im Sinne von Vertretereigenschaften, sondern im Sinne von, dass man wirklich das sehr, sehr klar und deutlich macht, dass Barrierefreiheit ein Gewinn für alle ist.
Jetzt ist es ja so, großes Thema auch in der Politik, in der Ampelregierung war es ein großes Thema, Bürokratieabbau. Und sicherlich, Sie arbeiten ja in einer Behörde, auch Sie werden tagtäglich damit sicherlich in Kontakt kommen und sehen, wo vielleicht auch zu viel Bürokratie hier den Arbeitsalltag erschwert. Und da wäre für mich nochmal so die Frage, das erschwert ja auch dann die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen. Was denken Sie, welche konkreten Schritte könnte man da unternehmen, um das Ganze einfach auch noch voranzubringen?
Ich bleibe mal beim Thema Arbeit. Also ich finde zum Beispiel, man kann sehr leicht Inklusionsprojekte auf den Weg bringen, um Menschen in Arbeit und Brot zu bringen. Und natürlich, ich bin Juristin und gucke sehr genau auf die Paragraphen und Normen, die mir aus dem Arbeits- und Sozialrecht zur Verfügung stehen. Und beispielsweise ist mein Traum, dass sich Firmen einmal trauen oder auch Behörden einmal trauen, Ausschreibungen zu machen, die sie nur an Menschen mit Behinderungen richten. Und das kann man arbeitsrechtlich gut begründen. Das kann man über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als positive Maßnahme begründen. Das wäre wunderbar, dass man solche Dinge sich traut, Mut hat, diese überbordende Bürokratie an manchen Stellen in den Griff zu kriegen. Also wir haben das im Paul-Ehrlich-Institut oft so gemacht, dass wir Projekte auf den Weg gebracht haben, die sich nur an Menschen mit Behinderungen gerichtet haben.
Ja. Welche Schnittstelle hat da das Thema Digitalisierung? Sie haben es gerade angesprochen, da tut sich ja ganze Menge in den letzten 20 Jahren, Assisting Living Systems und was das alles gibt, Roboter, die mittlerweile auch in der Pflege oder in die Pflege eingreifen. Sehen Sie das eher als Chance oder als Risiko?
Auf jeden Fall als Chance, als ganz, ganz große Chance. Also ich gucke alleine diese Corona-Zeit, da gucke ich nochmal zurück und denke, was habe ich denn alles gelernt in der Zeit? Gelernt an digitalen Neuheiten, die mir aber so viel Freiheiten gegeben haben. Ich bin zum Beispiel auch als Dozentin für Sozialrecht unterwegs und auf einmal konnte ich diese Schulungen von zu Hause aus geben. Ich musste nicht irgendwie durch die ganze Weltgeschichte fahren oder Videocalls, die wir hier schnell machen können, weil jemand zum Beispiel, der beatmet werden muss, mit einer schweren Behinderung nicht zu mir ins Büro kommen kann, um von mir beraten zu werden. Gibt so viel Freiheit, wir müssen es nur eben umsetzen.
Sie sprachen es gerade an, so Ihr Thema ist auch Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen. Und da würde mich nochmal interessieren, das Thema Entlohnung in Werkstätten. Also das eine Thema ist, wie schaffen wir es, Menschen mit einer Behinderung vielleicht in Industrie und Handwerk zu integrieren. Aber diejenigen, die aktuell noch in diesen beschützenden Werkstätten arbeiten, da gibt es eine große Diskussion darum, dass man sagt, die werden viel zu gering bezahlt. Wie sehen Sie die Diskussion?
Auch da verweise ich natürlich auf die UN-Behindertenrechtskonvention, wo ganz, ganz klar gesagt wird, dass also der Fachausschuss der UN, der ist besorgt. Ne? Also es ist auch tatsächlich nicht nur eine vage Sorge, sondern er ist wirklich besorgt über die hohe Zahl von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten und die geringe Zahl derer, die tatsächlich den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. Und deswegen brauchen wir eine Transformation, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und wir brauchen vor allem aber auch mehr Gerechtigkeit und eine bessere Durchlässigkeit für die Personen, die es wollen. Das heißt, zum einen müssen die Beschäftigten viel besser aufgeklärt werden über ihre Möglichkeiten. Da sage ich jetzt mal wieder Wunsch- und Wahlrecht auch. Und natürlich brauchen sie eine bessere Entlohnung. Gar keine Frage.
Ja. Das fängt sicherlich auch damit an, und das haben Sie ja sehr schön zu Anfang nochmal gesagt, dass sie gesagt haben, ich bin von Anfang an in den richtigen Systemen gewesen, also auch sie im Jugendalter. Und da wäre meine Frage nochmal so, wie kann man also auch Bildungseinrichtungen nochmal inklusiver gestalten, um Kindern und Jugendlichen nochmal eine bessere Chance zu bieten, sich vielleicht anders auf den Weg zu machen?
Ich glaube, da ist es auch, sind es auch wieder natürlich die berühmten Köpfe, die da mitarbeiten müssen. Oft sind es ja auch nur Zufälle, ne? wie das so passiert, weil man im Familienkreis oder weil man im Freundeskreis ein Kind mit Behinderung hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir weg müssen von diesen Zufällen, sondern dass man generell Chancengleichheit einfach anders definiert, dass man wegkommt von einer Welt, die sich nur in Sonderwelten bewegt. Also, ne, ich sag jetzt mal, das ist so ein typischer Lebenszyklus. Heilpädagogischer Kindergarten, Förderschule, Werkstatt. Das heißt, wir brauchen inklusive Kindergärten, wir brauchen inklusive Schulen und wir brauchen Menschen, die im allgemeinen Arbeitsmarkt bereit sind, mutig zu sein, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Und deswegen sehe ich diese UN-Behindertenrechtskonvention, die uns sehr, sehr viele Pflichten ins Pflichtenheft schreibt, auch als Chance.
Frau Grote, wir erleben, haben wir gerade auch schon angesprochen zurzeit, viele, viele politische Diskussionen und leider haben wir da auch eine Partei, die gerade ganz öffentlich auch bekundet, dass sie das, was gerade so auch in der Diskussion um Menschen mit Behinderung passiert, in Frage stellt. Also auch Rechte von Menschen mit Behinderung in Frage stellt, was meiner Meinung nach eine unglaublich gefährliche Entwicklung ist. Und da würde mich nochmal interessieren, was glauben Sie, wie kann man Vorurteile und so die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft einfach, wie kann man das abbauen und gerade in einer Zeit, wo Parteien ja vermeintlich mit leichten Botschaften versuchen zu punkten, für dieses Thema einfach einstehen?
Immer wieder Best Practice. Ja. Also man muss Inklusion immer wieder erlebbar machen und zwar in allen Lebenszyklen. Das finde ich ganz entscheidend. Man muss Dinge nicht verkomplizieren, sondern einfach machen, einfach denken, immer wieder sagen, vieles ist möglich. Zum Beispiel das Thema Schichtwechsel ist ein gutes Beispiel. Dabei müssen sich mehr Unternehmen beteiligen, um das andere Leben auch erlebbar zu machen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur Politiker, Politikerinnen, sondern eben auch Unternehmen, die eben mal in eine Werkstatt gehen und die wirklich nicht nur als Feigenblatt, sondern die wirklich Menschen aus einer Werkstatt die Möglichkeit geben, mal einen Tag im Arbeitsleben eines Unternehmens mitzumachen. Das sind Themen, die ich ganz wichtig finde. Wir haben diesen Schichtwechsel auch gemacht, das hat uns auch mitgemacht, das hat uns auch die Augen geöffnet in ganz vielen Bereichen, also wie die Menschen mit Behinderungen, da war eine Dame dabei, die hatte das persönliche Budget, ein Herr war dabei, der hatte das persönliche Budget nicht, also auch wir konnten nochmal so in so Lebenswelten reinblicken, die für uns mega interessant waren und ich glaube, diese Chance, die sollte einfach jede und jeder eben auch haben.
Wenn Sie jetzt mal auf die Bundestagswahl vielleicht schauen, gibt es da etwas, wo Sie sagen, also politische Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen so am kulturellen, sozialen, vielleicht auch politischen Leben zu verbessern? Etwas, was Sie einem Herrn Scholz, Merz oder wie sie alle heißen, so mit auf den Weg geben würden?
Naja, also wir haben das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was jetzt Ende Juni 2025 in Kraft tritt. Das ist, finde ich, ein toller Meilenstein. Bedeutet nämlich, dass viele Dinge, die Menschen ohne Behinderung ganz selbstverständlich erscheinen, barrierefrei sein müssen, wie zum Beispiel der Zugang zu Geldautomaten oder der Zugang zu Reisen und solche Geschichten. Also da gibt es wirklich ganz viel, was da jetzt schon passiert. Aber diese ganzen Gesetzesvorhaben, die jetzt noch bei der alten Koalition on hold lagen, die nicht verabschiedet sind, die müssen auf den Weg gebracht werden. Die dürfen jetzt nicht durch eine neue Regierung insofern behandelt werden, dass man wieder von vorne anfängt. Ne, da denke ich an das Behindertengleichstellungsgesetz, was nationalweit gilt. Ich denke an das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich denke an das Kinder-, Jugend- und Hilfegesetz, was auch dem Gesetz der Erwachsenen angeglichen werden soll. Also das sind alles Dinge, die unglaublich wichtig sind, dass sie jetzt auf den Weg gebracht werden, dass sie nicht verschleppt werden. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Gesetze durchkommen und dass das Menschenbild, was finde ich in der alten Koalition gar nicht so schlecht war, dass das, egal wie sich die politische Landschaft jetzt verändert, dass dieses Menschenbild mitgenommen wird.
Wunderbar.
In die neue, wunderbar. In den neuen Bereich.
Abschließend würde ich Sie gerne nochmal fragen, bei den ganzen Diskussionen, die wir aktuell erleben, bei den ganzen Dingen, die wir tagtäglich in den Medien erfahren, was treibt Sie jeden Tag aufs Neue an, für Menschen mit Behinderung in die Bütt zu gehen? Wir haben ja bald Karneval, da kann man Bütt, glaube ich, gut sagen.
Ich bin 0,0 karnevalistisch. 0,0.
Das heißt, Sie sind norddeutsch geprägt. Wir gehen zum Lachen
durch
in den Keller.
Und durch. Ich gehe zum Lachen nicht in den Keller. Ich lache sehr viel, aber das ist so gar nicht meins. Ja, nee. So gar nicht.
Nee, aber genauso.
Da bin ich immer schon aus Hessen geflüchtet.
Ah ja, okay.
Also jedes Jahr wieder.
Genau, die Frage war, wofür Sie brennen und Tag für Tag immer wieder diese, sich selbst motivieren können, um zu sagen, ich gehe da los.
Ich glaube an die Menschen. Ich glaube einfach an die Menschen, die Inklusion umsetzen wollen, denen das eine intrinsische Motivation ist. Und damit der spreche ich nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern ich glaube, Menschen ohne Behinderung treibt es genauso um, wenn sie es verstehen, wenn ihnen die Inhalte nahegebracht werden. Und das treibt mich an. Und Menschen mit Behinderung, das habe ich, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt, dieses Selbstbewusstsein zu geben, was ich ausstrahle, hoffentlich ausstrahle und was ich in der Tat einfach weitergeben möchte. Das treibt mich jeden Tag wieder an.
Frau Grote, ich bin sehr glücklich und ich darf Ihnen zurückspiegeln, dass Sie eine große Ausstrahlung haben und dass ich sehr verstehen kann, wenn Leute oder wenn Sie Leute auch für Themen begeistern. Insofern vielen, vielen Dank, dass Sie uns diese Einblicke in Ihre politische oder auch in Ihre tagtägliche Arbeit gegeben haben. Und zum Ende unseres Podcasts hätte ich aber noch zwei Fragen an Sie. Und zwar, Sie haben ja gerade gesagt, Sie lesen gerne und ich hätte für unsere Podcast-Freunde gerne mal, dass Sie uns vielleicht zum Abschluss eine Empfehlung geben, ob Sie irgendein spannendes Buch oder einen Film oder eine CD oder Sie haben gerade gesagt, Sie waren in einer tollen Aufführung am Theater. Gibt es einen Künstler oder eine Ausstellung, irgendwas, wo Sie sagen, da möchte ich mal kulturell für werben und ja.
Also es gibt ein ganz tolles Buch von Ottmar Miles-Paul. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber er nimmt den Bereich der Werkstätten auf und macht einen Krimi daraus.
Ach, okay.
Macht einen Krimi daraus, um im Prinzip dafür zu werben, dass Menschen auch aus Werkstätten so selbstbestimmt wie möglich durchs Leben gehen. Und er gibt einen Einblick in Werkstätten.
Ottmar Miles-Paul.
Ich glaube, ich habe den Titel des Buchs gerade.
Kein Problem. Das verlinken wir in unserer Story.
Ganz,
genau.
Ganz großartig. Dann lese ich zurzeit sehr gerne Charlotte Wahl, glaube ich, die über Selbstbestimmung in der Jugend schreibt, zum Thema auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, wie sie aus Traumasituationen rauskommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich ganz persönlich habe ja dieses Theaterstück Kunst gerade gesehen, wo es um Freundschaften, um jahrelange Freundschaften geht und um Kunst und wie sich Freundschaften verändern, weil sich Menschen verändern und weil man als, und das habe ich eingangs ja auch erwähnt, weil man als Freund oder Freundin auch immer die Aufgabe hat, mitzugehen und nicht irgendwie verändern zu wollen, sondern seine eigene Einstellung überprüft. Das fand ich ein ganz großes, tolles Theaterstück Kunst in Lüneburg. Ich glaube, es ist leider jetzt schon ausverkauft für alle Vorstellungen, aber großartig, kann ich wirklich nur empfehlen. Wir beschäftigen uns gerade mit einer Ausstellung Inoclusio, die tatsächlich auch zur Sensibilisierung beiträgt, wie Menschen mit und ohne Behinderung gut miteinander zusammenleben können und um die Lebenswelt der Menschen mit Behinderungen begreifbarer zu machen. Die möchte ich gerne nach Niedersachsen holen, diese Ausstellung Inoclusio. Also das sind so, ja, spannender Buch, spannende Ausstellung. Ne?
Sehr schön.
Also das sind so ja, die Themen, die mich bewegen.
Die bringen wir auf jeden Fall in unsere Stories und teilen das nochmal. Und abschließend stelle ich jedem Gast oder den Leuten, die zu uns in den Podcast kommen, eine besondere Aufgabe nochmal zur Verfügung. Und zwar im Emsland und sicherlich hier auch in Hannover gibt es immer große Werbeflächen an Bussen. Frau Grote, und jetzt haben Sie die einmalige Chance, eine große Werbefläche an unseren Bussen im Emsland, die durch Meppen fahren, mit einem Slogan für die Menschen, für die Emsländer, stelle ich Ihnen zur Verfügung und Sie dürfen da was draufpinnen. Und da würde mich natürlich interessieren, was das denn wohl für ein Slogan wäre.
Das fällt mir gar nicht schwer, weil da würde ich tatsächlich gerne den Slogan aus meinem Logo nehmen. Selbstbestimmt, Punkt, klar, Punkt.
Ich habe es mir fast gedacht, wenn ich ehrlich bin, sehr gut, aber es passt einfach so schön. Insofern, Frau Grote, wir sind am Ende unseres kleinen Podcasts. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich hier empfangen haben in Hannover. Das war für mich auch eine spannende Reise und tolle Einblicke. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen gefallen, unser kleines Gespräch.
Mega.
Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, ich danke Ihnen. Und möchten Sie zum Abschluss noch irgendwas sagen unseren Hörerinnen und Hörern?
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und ja, einfach nochmal die Botschaft an alle. Geben Sie nicht auf. Machen Sie weiter so. Bleiben Sie authentisch dabei, ob mit oder ohne Behinderung. Weitermachen, nicht aufgeben von dieser Weltlage, sondern nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern für das kämpfen, was Ihnen allen wichtig ist.
Man kann kein besseres Abschlusswort finden. Ich danke Ihnen herzlich, liebe Rollstuhl- und Rakete-Hörer. Wir hören uns wieder im nächsten Monat am 15. März, dann mit neuen Gästen. Ich danke euch für euer Zuhören und wir freuen uns auf den nächsten Monat. Ich sage Tschüss und bis dahin alles Gute.
Rollstuhl und Rakete. Der Vitus-Podcast aus Meppen.